Enos, weißt du, was ich sag, wenn mich Leute fragen, wie viele Leute uns so im Durchschnitt zuhören?
Nee, aber du sagst es mir bestimmt jetzt.
Ja, genau, also sie fangen dann an und dann zeige ich das denen auch gerne, weißt du, dann gehe ich in die Analytics und sowas. Ich bin ja ein transparenter Typ, wir sind ein transparenter Podcast. Und dann fangen die an zu zählen und sagen, 1, 2, 3 und dann rufe ich ganz laut, stop the count!
Oh, den habe ich nicht kommen sehen.
Willkommen bei Kopfkino, dem Film- und Serien- und Laber-Podcast mit einem politischen Anstrich. Denn, Leute, die Welt ist politisch. Die Welt ist on fire. Denn aktuell gibt es ein Thema, das die ganzen Medien beherrscht und auch, glaube ich, viele Gespräche. Es ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen was her. Am 4. November war die US-Wahl. Am 8. November war dann, glaube ich, klar, wer gewonnen hat. Und wir haben jetzt heute den 16. November und es gibt immer noch eine Person im Weißen Haus, die sagt, sie hat gewonnen. Ja, wir wollen dieses Thema nehmen, also USA, Wahl, Politik, und wollen uns mal anschauen, wie so Politik-Thriller bei uns ankommen, und haben uns dann für zwei Filme entschieden, die wir zur Auswahl hatten. Und das war einerseits Die Verlegerin. Da spielt Tom Hanks mit, glaube ich. Es spielt die eine, mit der immer mitspielt, Meryl Streep.
Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes.
Nee, ich mag die. Ich kann sie nicht mögen. Und auf der anderen Seite hatten wir The Report, ein Film mit Adam Driver. Ich habe ja so ein bisschen auf Adam Driver bzw. auf The Report gehofft. Und ihr habt eine Instagram-Story abgestimmt und habt für The Report gestimmt. Das freut mich sehr. Ihr habt ihn schon gehört. Ich stelle mir mal ganz kurz vor, ich bin nicht allein hier, ich bin der Yannick und mache diesen wunderbaren Podcast mit Enos Rakumo.
Hallo.
Wie geht's dir, Enos?
Ach, wilde ja, Zeiten. Ganz gut. So, also dafür, dass jetzt schon der Arbeitstag hinter einem liegt.
Ja.
Und also wir nehmen jetzt schon wieder unter der Woche auf, haben wir letztes Mal auch gemacht. Also der Trend geht zum Unter der Woche Podcast.
Wir müssen wieder dagegen vorgehen. Also. Ich würde mal gerne wissen, ob ihr den Unterschied hört zwischen einem Arbeitspodcast, so nenne ich den jetzt heute, also so bezichtet, also damit meine ich nicht, dass es Arbeit ist, sondern dass es halt einfach unter der Woche stattfindet, oder ein Wochenendpodcast.
Das ist spannend, das stimmt. Ich glaube, man hört es vielleicht dadurch raus, dass wir ein bisschen verschlafener sind vielleicht.
Irgendwie
am Wochenende, wenn man dann noch gerade so frisch aus dem Bett gehüpft kommt.
Ja, für welchen Film hast du denn gewotet, innerlich?
Ich habe innerlich und tatsächlich, ich habe eingegriffen. Ich habe in die Wahl eingegriffen, dass so vor ein gewisser Mann sehr viel Angst hatte, den ich jetzt nicht näher benennen möchte. Ich habe in die Wahl eingegriffen und habe für Die Verlegerin gestimmt.
Warum?
Und ich habe den Film ja schon gesehen.
Ja.
Und ich fand, hätte es interessant gefunden, über diesen Film zu sprechen, weil es ja sehr, also in diesem im Fokus des Films steht ja die Situation, dass die Regierung auf die Medien Druck ausübt oder Druck ausüben möchte in Bezug auf die Veröffentlichung von Informationen oder eines Artikels. Ja. Und das fand ich halt in Bezug auf die Präsidentschaft von Donald Trump sehr interessant, das näher zu beleuchten. Auf der anderen Seite finde ich The Report auch eine gute Alternative für mich, weil da geht es ja im Grunde auch darum, dass die Regierung versucht, die Analyse und die Veröffentlichung von Informationen irgendwie zu beeinträchtigen, weil sie für sie schädlich sind.
Ja, es waren zwei gute Filme, finde ich. Also ja, Die Verlegerin habe ich noch nicht gesehen. Ich kann nur mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern und das Fazit meiner Mutter zu Der Verlegerin sagen. Mhm. Yannick, schau dir den Film nicht an. Sau langweilig.
Oh, das trifft mich aber hart. Das trifft mich hart.
Ja, also es ist jetzt, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den nicht mag. Aber wir beide haben jetzt The Report angeschaut. Mhm. Darüber sprechen wir später, was wir an dem Film gut fanden, was wir an dem Film nicht gut fanden, wie wir generell Politik-Thriller einschätzen. Betten das Ganze wie in den letzten zwei Folgen mit dem neuen Konzept natürlich ein in Rubriken und haben für die Anfangsrubrik, um ein bisschen reinzukommen, mal wieder was Altbekanntes, Altbewährtes rausgekramt. Das hatten wir in den ersten 20 Folgen, glaube ich, zumindest 15 oder 12 oder vielleicht auch nur 7. Mal wieder Runde, was haben wir zuletzt gesehen? Ich nenne es mal anders, ein bisschen Futter für die Watchlist. Und da würde ich gerne dich fragen, was war so das letzte Gute? Und sag einfach, was hast du letztes Mal gesehen? So.
Also das letzte Mal ist nicht gleichzeitig das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, weil das Letzte, was ich gesehen habe, war Iron Man 1, inspiriert von dir tatsächlich.
Wer startet denn da mit mir den MCU-Marathon?
Ja, ich habe lange dafür gearbeitet, ich habe hart Lobbyarbeit
ich betrieben, auch.
Habe jetzt aber endlich auch mit meiner Freundin das so bekommen, mit mir die Marvel-Filme durchzugucken.
Und ja, sie, aber hast du das Argument gebracht, ja, aber Yannick, der guckt es auch mit seiner Freundin, dann müssen wir es auch gucken.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Hätte ich aber nicht gezogen.
Nee, jetzt glaube ich auch nicht. Ich habe, ja, aber ich glaube, ich habe sie damit überzeugt, dass es so eine zusammenhängende Geschichte ist.
Exakt.
Und dass man eine Bindung zu den Charakteren aufbaut. Ich habe die ganze Zeit, während wir Iron Man 1 geguckt haben, gesagt, es ist ein alter Film, es ist ein alter Film, weil da sind ein paar Szenen drin, die fand ich echt nicht so geil.
Mhm.
Ja, und ich bin ganz gespannt. Also man guckt da aus so einer Außenperspektive drauf und man weiß ja, was alles noch kommt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird, das mit ihr zusammen zu schauen. Das ist aber nicht das Beste, was ich in letzter Zeit geschaut habe. Das Letzte ist interessanterweise auch was Politisches. Das Beste und das Letzte, was ich in letzter Zeit geschaut habe, war auch was Politisches. Und zwar eine Doku auf Netflix. Und die heißt, glaube ich, auf Deutsch Frischer Wind im Kongress. Und auf Englisch Knock Down the House von 2019. Und da geht es darum, wie vier Frauen versuchen... Ja, also die führen Wahlkampf in ihren jeweiligen, ja, wie heißt das, in ihren, ich weiß nicht, ob das Counties sind, auf jeden Fall führen Bezirken? Die Wahlkampf, nee. Ja, irgendwie Bezirk, Counties, keine Ahnung, um halt in den Kongress einzuziehen für ihren jeweiligen Bezirk.
Ja.
Und ich fand, also diese Doku begleitet diese vier Frauen halt, die eine, die man davon vielleicht kennt, ist diese Alexandria Ocasio-Cortez. Die sehr, sehr beliebt und fähig ist, eine sehr gute Politikerin, finde ich. Und ich fand, diese Doku zeigt sehr gut den Unterschied zwischen Wahlkampf von Leuten, die Politik aus Überzeugung betreiben und so Erfolgspolitikern, sage ich mal, die sich halt an ihre Position als Kongressabgeordneter vielleicht gewöhnt haben oder so.
Ja.
Und das fand ich auch sehr inspirierend, da zu sehen, wie diese Frauen und ihre Teams da wirklich alles für geben, um irgendwie eine Chance in diesem Wahlkampf zu haben gegen diese altbewährten Politikgiganten, sage ich mal.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht verraten, wie es zu Ende geht. Also wenn man den Wahlkampf verfolgt hat damals, dann weiß man es schon. Aber das fand ich sehr inspirierend. Und es gibt einem auch irgendwie so Hoffnung, so, weil man dann auch irgendwie so sieht, ja, okay, es gibt noch Leute, die machen das oder die möchten in die Politik gehen, weil sie irgendwie aus Überzeugung was verändern möchten zum Guten hin.
Und wollte eigentlich Joe Exotic auch, hat er auch so ein bisschen...
Letzter Präsidentschaftswahlkampf, da ist auch Joe Exotic angetreten.
Aber hatte der eine Überzeugung, glaubst du, oder wollte er einfach nur hier den Entertainer spielen?
Ich glaube, der wollte einfach nur entertainen. Also ich glaube, oder nicht entertainen, ich glaube, der wollte ins Rampenlicht. Ich glaube, der ist sehr, sehr, dem ist, also Aufmerksamkeit ist das vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie diese Beachtung irgendwie von anderen Leuten ist ihm, glaube ich, sehr wichtig.
Meine Stimme hätte er gehabt, auf jeden Fall.
Meine absolut nicht.
Ich habe auch den letzten Film, den ich gesehen habe, ist auch nicht der beste Film, den ich gesehen habe, aber der letzte Film war The Avengers am Freitag, anlässlich des MCU-Marathons. Wir sind mit der Phase 1 fertig. Ich habe auch Überzeugungsarbeit geleistet, habe es mit dem gleichen Argumenten geschafft wie du.
Sehr schön.
Dass es einfach so seriell ist und man halt einfach diese Bindung aufbaut und bisher... klar kommen auch mal so viele Kommentare wie, boah, da war jetzt aber schon viel Action. Sag ich ja. Das heißt, da ist immer die Freude groß, wenn mal ein bisschen tiefere Sachen gibt. Und das gibt es ja auch teilweise. Also ich erinnere mich nur an Endgame, der eigentlich relativ wenig Action hat, außer gegen Ende. Dann habe ich ansonsten noch mehrere gute Filme gesehen. Drachenzähmen leicht gemacht, 3. Ich bin endlich fertig mit der Trilogie. Ich habe schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Das Leben des David Gale habe ich angeschaut. Den besten Film, aber den ich so in letzter Zeit gesehen habe, ist ein französischer Film, der bei dir sehr hoch im Kurs steht. Und zwar Porträt einer jungen Frau in Flammen.
Oh, ja, Traum. Wunderschöner Film.
2 Stunden, ein französischer Film, in dem es um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen geht. Genauer gesagt zwischen einer, ich sage es mal, einer von Adel und einer Malerin. Die reiche Frau soll verheiratet werden mit einem Mann, den sie nicht kennt, weigert sich aber von sich ein Porträt malen zu lassen. Das war damals anscheinend so üblich, man konnte nicht mal ein Selfie machen per WhatsApp und mal rüberschicken, so sieht es also aus. Nee, man musste ein Porträt malen, das meistens in der gleichen Position und dann dahin schicken, nach Übersee, ich glaube nach Italien war es. Wollte sie aber nicht, verständlicherweise. So, hier, nee, mach ich nicht. hat sich nicht malen lassen, da wird eine angeheuert, ich spoilere jetzt nicht zu viel, keine Sorge, und die soll das von ihr machen. Und was dann passiert, ist eine sehr, 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 sehr schöne, sehr tragische, sehr emotionale Geschichte mit kaum Musik. Man hört das Feuer knistern, man hört das Knarzen der Böden. Es gibt Musikeinsatz und das ist, glaube ich, 2, maximal 3, aber diese Szenen, die haben es so dermaßen in sich, also gerade die letzte Szene, heieiei, aber auch die Gesangsszene da am Feuer.
Ach, die war toll, ja.
Oh Gott, das ist einfach, das ist genau das, was ich will. Das ist Kunst, das ist nicht für jedermann was, aber das ist ein sehr, sehr schöner Film. Gibt es gerade auf Amazon Prime, lohnt sich mit Ausrufezeichen.
Ja, das, da stimme ich einfach komplett zu. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, wunderbarer Film.
Wunderbar, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein bisschen Futter für eure Watchlist und wir gehen weiter zu unserem Hauptteil und zwar zu dem Film The Report. The Report ist ein Politik-Thriller und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, warum beziehungsweise was muss für uns ein Politik-Thriller ausmachen, was stört uns oftmals an Politik-Thrillern? Auch da würde ich dir das Feld überlassen.
Zunächst mal finde ich Polit-Thriller oder generell auch irgendwie so Historiendramen, aber beschränken wir uns jetzt mal irgendwie auf Polit-Thriller, finde ich. Mhm. Also gucke ich sehr gerne, einfach weil ich das immer sehr spannend finde, wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhen, das Ganze irgendwie in so einer dramatisierten Form zu sehen. Man muss sich natürlich immer bewusst sein der Tatsache, dass das ein Film ist und das ist nicht 1:1 die Realität. Zum Beispiel, wenn irgendwie 2 Leute in einem Raum sind, da weiß niemand, worüber die geredet haben. Das wurde sich dann erdacht. Aber irgendwie finde ich das spannend, teilweise also Sachen filmisch aufgearbeitet zu sehen, die man teilweise irgendwie selbst erlebt hat oder von denen man was mitbekommen hat oder so. Mhm. Und was mir bei so einem Polit-Thriller wichtig ist, dass man sich schon an die Fakten hält, also Faktentreue halte ich da auch für wichtig. Also ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine, wie bei zum Beispiel bei, wie heißt es, Chernobyl, einen Charakter einfügt, der stellvertretend für alle Wissenschaftler steht, die da mitgearbeitet haben. Das finde ich okay. Ja. Aber wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, einen Bombenabwurf irgendwie, der mega wichtig war, weglässt, weil es nicht in die Dramaturgie passt, das finde ich irgendwie dann schwierig. Mhm. Und ich finde es sowohl gut, wenn man das aus einer neutralen Perspektive betrachtet, also beiden Seiten komplett die Bühne lässt. Ich finde es aber auch ganz interessant, wenn die Kreativen hinter dem Film einen Standpunkt beziehen und man dann im Laufe des Films halt sieht, okay, warum, wie kamen die zu diesem Standpunkt?
Ja.
Das finde ich immer ganz interessant.
Ganz extrem ist das zumindest bei Weiß, finde ich. Also da ist die ganz klare politische Farbe auch erkennbar. Mhm. Und ansonsten kann ich mich dir da komplett anschließen. Das hast du, finde ich, eigentlich auf den Punkt gebracht. Also ich finde es auch, ich mag diese Art von Film, weil sie schweren Stoff irgendwie einfach verpacken. Also vermeintlich einfach. Mhm. Und dass sie bestimmte schwere Themen, die man vielleicht nicht richtig mitbekommt, weil sie dann auch in Medien nicht behandelt werden, weil sie irgendwie aus Gründen, wie auch immer, dass man davon wieder was mitbekommt. Zum bestes Beispiel eben Weiß, dieser Dick Cheney, der Vizepräsident von Bush damals, den kannte ich nicht. Ich hatte ehrlich gesagt nichts von dem mitbekommen und natürlich ist der Film eindeutig demokratisch gefärbt beziehungsweise antirepublikanisch und anti-Bush und anti-Dick Cheney, aber man hat schon echt einiges mitbekommen, was ja auch stimmt, wenn man es ein bisschen nachliest, da stimmt ja auch vieles. Und das ist halt schon geil. Man bekommt erstmal so einen kleinen Überblick über ein komplexes Thema und es liegt natürlich bei jedem selbst, wie sehr man sich danach noch intensiv damit beschäftigt. Ich empfehle es jedem, einfach weil man oft, man neigt dazu, dass man dann so ein schweres Thema, man hat einen Film gesehen und denkt, man weiß jetzt alles irgendwie und denkt so, ja Leute, ich kann euch jetzt perfekt den Irakkrieg erklären. Nee, könnt ihr nicht. Da könnt ihr nochmal auf Wikipedia gehen und dann von Wikipedia zu den nächsten Quellen. Aber genau, das mag ich. Ich finde es als Einstieg mega schön und das ist einfach mit einer kleinen Fiktion, mit einem kleinen Film, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, ich lese mir jetzt 20 Wikipedia-Artikel zu Dick Cheney und ein Film macht es komprimiert irgendwie auf 2 Stunden. Finde ich schön.
also ich habe das zumindest immer oder oft bei so Politthrillern, aber jetzt auch bei Historiendramen zum Beispiel. Also ich gucke jetzt gerade zum Beispiel auch die vierte Staffel The Crown, ja. Und ich habe das so oft, dass ich dann irgendwie sowas, was auf realen Begebenheiten beruht, schaue und dann daneben mir schon an meinem Handy alle relevanten Wikipedia-Seiten aufmache.
Ich auch.
Um das dann danach nachzulesen, wie es denn tatsächlich passiert ist.
Ja.
Und das macht vielleicht auch irgendwie den Reiz aus, weil also zum Beispiel Iron Man, natürlich ist das cool, aber ich kann jetzt nicht bei Wikipedia, okay, kann ich schon, ich kann mir die Charakterbiografie von Tony Stark durchlesen, aber das basiert nicht auf irgendwas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das, um jetzt gleich schon mal die Brücke zu schlagen,
ja,
bei The Report, habe ich mir auch danach nach dem Film direkt die Wikipedia-Seite von Daniel Jones aufgemacht,
ja,
um zu gucken, was halt für ein Typ
aber,
ist.
Die so. War aber mau, fand ich.
Ja, kann ich aber auch nachvollziehen.
Ja, so. Ja. Ich habe mich eh gefragt, wie es dem so geht, weil, wie wir wissen, kann sowas auch in die Hose gehen. Es wird ja auch oft ganz oft angesprochen im Film, die Edward Snowden-Geschichte,
ja,
dass er in den USA als Verräter dargestellt wird und nur im Ausland eher als Held. Da gab es ja auch einen Film darüber, der wurde teilweise eben, der wurde nicht in den USA gedreht, der wurde in Bayern gedreht, einfach weil die das in den USA nicht wollten oder halt auch nicht irgendwie unterstützt haben mit dem Studio. Und deswegen fand ich auch, um jetzt nochmal die nächste Brücke, also die zwei Brücken zu schlagen, deswegen bin ich erstmal so ein großer Fan vom Film generell, weil er wird, hat glaube ich, zumindest habe ich das nicht herausgefunden, kein großes Studio dahinter. Er hat Weiß Studios, die haben bisher jetzt glaube ich nicht so die großen Blockbuster gemacht und die haben Amazon Studios. Klar, Amazon ist eine Marke, aber es ist,
das stimmt,
nicht, ist jetzt nicht Warner Brothers. Oder
ja, aber Disney. Die haben schon Asche. Also Amazon ist jetzt nicht so ein kleines Independent-Ding. So.
Ja, aber weißt du, was
aber ich meine? Aber das ist keins von diesen Major-Studios,
genau,
wie Disney und Sony und sowas. Das stimmt schon.
Man traut sich an ein Thema ran, wo man sich die Finger verbrennen kann. Und deswegen habe ich danach auch schnell geguckt bei hier, wie geht's den Typen irgendwie? Weil ich habe von dem nichts mitbekommen. The Report ist ein Film von Scott Z. Burns, von 2019 eben, wie gesagt, unter anderem von Weiß Studios und Amazon. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns in die Kinos gekommen ist. Ich zumindest habe ihn eigentlich, Bewerbung habe ich nur auf Amazon Prime gesehen.
Mhm. In den USA hat er, glaube ich, einen Limited Release in so ein paar Kinos. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. In Deutschland kam er, glaube ich, nicht in die Kinos.
Und es geht im Groben zusammengefasst eigentlich um die Verhörtechniken der CIA nach den Anschlägen am 11. September. Wissen wir ja alles, was danach passiert ist. Wir wissen es alle grob. Und darauf, das ist so die Basis des Films. Wir haben gleich darüber gesprochen, wie wir den Film fanden. Ganz kurz zusammengefasst, findest du den Film eher gut oder eher schlecht oder so ein Mittelding?
Ich würde den Film, wenn wir jetzt mal bei Schulnoten sind, ich bewerte sowas natürlich ungern, aber es ist gut, um das jetzt mal so einzuordnen. Ich glaube, ich würde dem eine 2+ geben, dem Film. Also ich fand ihn halt stellenweise jetzt mal nur auf die Machart so gesprochen, irgendwie ein bisschen langatmig teilweise.
Ja.
Also der hat sich für mich extrem lang angefühlt.
Ich dachte auch nach einer Stunde schon so, boah, Alter, ich habe schon echt viel gesehen. Das ist auch das Positive, man war so ein bisschen platt von dem, was man jetzt gezeigt bekommen hat. Und dann gucke ich auf die Uhr so, oh, eine Stunde noch, oh ja, fuck.
Ja, genau. Und also das fand ich ein bisschen schwierig, aber an sich fand ich diese Geschichte halt sehr interessant, mit diesem Dan oder Daniel Jones, der als, was ist das, ein Senatsangestellter bei dieser Senatorin Feinstein.
Genau. Ja.
Ich glaube, der arbeitet einfach in ihrem Stab und der dann damit beauftragt wird, für dieses Senate Intelligence Committee da diesen Bericht über die CIA-Folterpraktiken zu schreiben oder ob das Folter ist und ob das rechtens ist oder nicht.
Ja.
Und also,
wird wieder überragend verkörpert von Adam Driver.
Ja, also dieser Mann, das ist unglaublich.
Was war das für ein Jahr?
Das ist auch gar nicht so lange her. Also der Film kam ja 2019 raus und das, wo es tatsächlich gespielt hat, das war, glaube ich.
Nee, aber was war das für ein Jahr, meine ich, für Adam Driver? Wir hatten,
das stimmt.
Wir hatten Star Wars, wir hatten Marriage Story, wir haben hier The Report, dann hat der in BlacKkKlansman, ich weiß nicht, ob es 2018 war oder 2019, dann hat der noch einen anderen Film mitgespielt. Also der Typ, ich hab schon nach Marriage Story gesagt, ich bin im Adam Driver Fanclub. Und auch der Film, da hat er einfach, ich habe mal immer wieder schön auf Englisch geguckt, weil ich seine tiefe Stimme einfach, die ist einfach angenehm zu hören, muss man sagen. Also,
Ja, also ich war ihm verfallen, nachdem ich ihn in Star Wars gesehen habe. Da kann ich mir nicht helfen. Aber um nochmal zu The Report zurückzukommen. Also das ist im Grunde meine erste Einschätzung dazu. Ich fand den gut, auch spannend und so, nur halt eben ein bisschen langatmig.
Das stimme ich dir zu. Also bei mir überwiegt aber auch das deutlich das Positive. Wir können ja auch schon in die Richtung gehen, was wir gut und was wir nicht so gut fanden, weil das, was wir nicht so gut fanden, kann ich relativ schnell abhaken. Also es war dieses, dass ich stellenweise gefühlt sich schon echt ein bisschen gezogen hat. Das kann am Stoff liegen, weil es halt dann doch schon echt schwerer Stoff ist, dass man da irgendwann sagt, okay, will ich jetzt auch gerade alles nicht mehr irgendwie. Ein bisschen das Emotionale hat mir gefehlt, aber es ist wahrscheinlich auch einfach, ich glaube, da kann der Film nichts für, oder es war bewusst so, weil es halt einfach ein, der Typ wahrscheinlich halt einfach einer ist, der schafft und liefert ab irgendwie. Man sieht ihn jetzt nicht, nachdem er sich da irgendwie 5 Jahre die Protokolle durchgelesen hat, man sieht jetzt keine Einstellung, wie er mal zusammenklappt und sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr, man sieht ihn halt dann joggen, das ist sein Ausgleich, aber er wirkt so ein bisschen wie eine Art, ich sag's jetzt mal, eine Maschine, der macht seinen Job verdammt gut, der liefert ab und ist auch sauer, dass gewisse Dinge so passieren, wie sie passieren in der Politik, aber man sieht jetzt keinen irgendwie klassischen Marriage-Story-Moment, wie er mit der Faust in die Wand schlägt. Das hat mir so einen Ticken gefehlt, weil ich viel über dieses Emotionale gehe, aber das ist so ein Mini-Vorwurf, den ich den Film machen würde. Und ansonsten bin ich bei einer 2+ bei dir auch. Einfach weil, das waren so die 3, 4 Punkte, die wir einfach ultra Spaß gemacht haben. Adam Driver, einfach der wird natürlich von ihm getragen, der Film. Mhm. Ich finde mit dem Film erstmal ultra dankbar, dass es dieses Thema publik gemacht hat. Wir haben alle so, glaube ich, am Rande davon mitbekommen, dass alles, was die CIA damals so veranstaltet hat, nicht ganz so koscher war. Das hat man am Rande mitbekommen, klar, nicht alles. Und ich habe auch mitbekommen, dass es eben diesen Report gab. Da war ich aber noch jung und hatte jetzt auch nicht die Muße, mir das durchzulesen alles. Und ich hatte auch nicht so das Gefühl, als ob es in den Medien ein großes Thema nicht groß stattgefunden ist. Deswegen erstmal Props an den Film, dass ich das so mitbekommen habe. Und dann gab es bestimmte Szenen, die mich nachträglich beeinflusst haben oder auch jetzt nicht losgelassen haben. Das waren einerseits die Szenen, in denen man was gesehen hat, in dem die Folterpraktiken gezeigt wurden und die werden sehr explizit gezeigt und auch teilweise sehr lang. Das ging mir unfassbar nah. Das fast das Schlimmste aber, wenn die zwei Verhör in Anführungszeichen Experten plötzlich ganz monoton, ohne irgendwie Empathie zu zeigen, bei mir wird irgendwas geklappt hier, ohne mit der Wimper zu zucken, auflisten, was es so für Foltermethoden gibt. Und ich saß da und dachte, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Und das finde ich, das hat der Film ultra gut rübergebracht. Einerseits eben dieses Machtlose von Adam Driver und seiner Figur eben, wie heißt er mal, Daniel Jones.
Ja, Dan Jones, genau.
Einfach das Machtlose, dass er gegen dieses System nicht ankommt. Und gleichzeitig dieses Kalte auf der anderen Seite, das fand ich hart. Das fand ich hart.
Ja, das stimmt. Das waren zwei sehr gute Beispiele für sehr gute Szenen. Wenn ich da noch Sachen hinzufügen dürfte, also einmal fand ich neben Adam Driver auch Annette Bening, die diese Senatorin Feinstein gespielt hat, auch extrem gut. Ich fand also diesen Moment, du hast vorhin schon Edward Snowden angesprochen, wo sie ihn dann einfach so gefragt hat, was hältst du eigentlich von Edward Snowden? Das fand ich so irgendwie gut gespielt, als sie dann meinte, ja, ich halte ihn für einen Verräter und bla 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 und so weiter und so fort. Ja. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil wie du schon gesagt hast, wir außerhalb der USA, wir tendieren dazu eher zu sagen, Gott sei Dank gab es Edward Snowden oder gibt es Edward Snowden. Ja. Und sie hat auch noch einen Satz gesagt, meine ich, den ich sehr gut fand, der auch noch lange nachgehallt hat, dieses Democracy is messy. Mhm. Also man denkt vielleicht oder man möchte vielleicht oft denken, okay, da hat jemand was Schlechtes gefunden, was die Regierung gemacht hat, der bringt das zu seinem Vorgesetzten, der Vorgesetzte sagt, boah, danke, wir bringen das jetzt raus und die werden zur Rechenschaft gezogen und dann werden die zur Rechenschaft gezogen, alles gut. Und der Film hat ganz schön gezeigt, dass das absolut nicht so ist, dass da jeder sich gefühlt erstmal selbst der Nächste ist und erstmal versucht, seine eigene Karriere zu retten, bevor da irgendwie was ans Tageslicht kommt. Und nicht nur Republikaner, sondern auch die Demokraten in dem Fall, dass da alle irgendwie Dreck am Stecken haben, sag ich mal. Ja. Und es hat auch wieder schön diesen Unterschied zwischen, glaube ich, so Leuten gezeigt, die Politik aus Erfolg und Machtgründen machen und Leuten, die Politik aus Überzeugungsgründen machen. Ja. Und da fand ich auch diese Szene so schön, da wurde gegengeschnitten, wie praktisch Dan Jones mit dem CIA spricht, mit einem Abgeordneten von denen, und der dann sagt, ja, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und in der anderen Szene sieht man dann, wie er seiner Vorgesetzten, Senatorin Feinstein, erklärt, was er da gefunden hat. Ja. Und das fand ich super gut gegengeschnitten, weil das so zeigt, okay, die versuchen das so zu drehen, dass sich das richtig anhört, und er sagt dann, ja, das hört sich cool an, aber war aber eigentlich so. Ja.
Eine und andere das Szene, mir die mir noch gerade die mir einfällt, die ich auch ultra gut fand, das war ja die Tötung von Bin Laden, haben wir alle mitbekommen irgendwie. Mhm. Das wurde ja auch sehr, sehr gefeiert in den USA, und Obama, man kennt das Bild, wie Obama da sitzt und das irgendwie so mit beteiligt war, und dann kam kurzer Zeit danach kam dieser Film raus, der das genau nochmal zeigt, und die Reaktion von Dan Jones, gespielt von Adam Driver, auf diesen Film, finde ich herrlich, weil er erklärt einfach, was daran Bullshit ist und wie er sich gefühlt hat, als er den Film dann in der Kneipe oder irgendwo was gesehen hat und dachte, ich sehe hier nicht recht, Leute, ich weiß, was da passiert ist, beziehungsweise das, wie ihr es darstellt, oder so, wie es erst darstellt, war es auf gar keinen Fall. Ja. Und das fand ich, also es waren so kleine Sachen immer. Dann wurde über die Obama-Regierung geredet, dann über die Bush-Regierung, da kam wieder Dick Cheney zu Wort. Und alles hing irgendwie plötzlich zusammen. Ja. Und es war wirklich so ein Wirrwarr im Kopf. Und das fand ich, hat der Film mega gut gemacht. Eben, wie du es auch gesagt hast, nicht nur gegen die einen, weil es gibt in diesem Fall nicht nur die einen. Alle wollen irgendwie an der Macht bleiben und alle sind irgendwie beteiligt daran gewesen. Der Stabschef von Obama wahrscheinlich auch, die eine Seite. Und in der Mitte hast du halt Dan Jones, der einfach nur seinen Job machen will und der so ein bisschen Gerechtigkeitsempfinden hat. Mhm. Am Ende ist ein 500-seitiges oder ein 500-seitiger Bericht. Zumindest, er wurde runtergekürzt auf 500 Seiten. Er war, glaube ich, mal 7000 oder was auch immer Seiten lang. Und schön viel geschwärzt. Das heißt, jeder wichtige Aspekt musste geschwärzt werden. Und das ist kein befriedigendes Ende, aber es ist halt dann wahrscheinlich schon sehr, sehr nah an der Realität. Das tut weh, aber dafür kann der Film ja nichts.
Ja, das stimmt. Und also von meiner Seite abschließend dazu irgendwie, also ich finde es, also dieser Film, der lädt auch so ein bisschen ein, oder bei mir hat es zumindest so gewirkt, dass er so sagt, ja, beschäftige dich mit Sachen, bevor du irgendwie das, was da jetzt rauskommt, irgendwie für bare Münze nimmst. So, also wenn dir irgendwie was fishy vorkommt, dann schaust dir genau an und recherchier vielleicht ein bisschen, vielleicht findest du ja selbst irgendwie noch was raus und so. Ja. Also natürlich darf man jetzt auch nicht das, was der Film sagt, 1:1 für wahre Münze nehmen. Das ist auch wieder im Endeffekt eine Meinung von einem Künstler, der das irgendwie dann zu Film gebracht hat. Und man kann das aber durchaus zum Anlass nehmen, sich mit diesem Fall zu beschäftigen und mit anderen Fällen zu beschäftigen. Und ja, das finde ich halt irgendwie sehr, sehr, sehr schön an dem Film.
Also eine ganz klare, zumindest von mir, eine Schauempfehlung.
Aber braucht Sitzfleisch.
Braucht Sitzfleisch. Man muss, finde ich, ein bisschen in der Stimmung für sein. Es ist auch, manche Szenen sind hart, finde ich. Ja, das stimmt. Aber es lohnt sich. Also ich habe mich danach echt eine Weile mit beschäftigt und war erstürzt über mein Unwissen.
Ja, das geht jetzt, glaube ich, allen so.
Das heißt, schaut ihn euch an, weil vielleicht habt ihr auch schon angeschaut auf unsere Empfehlung hin. Gibt es gerade auf Amazon Prime. Wie gesagt, ist ja auch ein Amazon-Produkt.
Genau.
Dann kommen wir zu unserer Endrubrik, und die versuchen wir ein bisschen lockerer zu halten, beziehungsweise ein bisschen spielerisch. Und zwar auch eine ältere Rubrik, die wir jetzt in dem neuen Konzept noch nicht so angewandt haben. Und zwar heißt die Rubrik Pitch mir einen Film. Und zwar nehmen wir jetzt die Ära Trump, also seine 4 Jahre als US-Präsident, und hatten so ein bisschen die Hausaufgabe, daraus einen Film zu pitchen. Wir waren komplett offen, wir konnten uns überlegen, was für eine Art Film es sein soll. Soll es eine Serie sein? Soll es ein Dramedy sein? Soll es ein Horror sein? Wer soll Regie führen? Was ist grob die Handlung etc.? Und früher haben wir das immer mit Punkt gemacht. Ich würde sagen, jetzt machen wir
das
erstmal
einfach. Wir machen es jetzt ohne. Das ist einfach nur ein kreativer Austausch. Und wir sagen jetzt schon mal, Copyrights liegen bei uns für die Ideen. Oh, also wenn ihr da irgendwie einen Film rausmachen wollt, sprecht uns gerne drauf an.
Wobei ich habe mich ein bisschen abgeguckt bei einer bestimmten Serie, aber dazu kann ich mehr.
Okay. Ja, möchtest du dann anfangen direkt? Wenn du sagst, du hast eine Serie, dann bin ich gespannt, gerne, was du dazu vorzuschlagen hast.
Also ich habe keine Serie, aber ich habe mich bei einer Serie ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe einen Film, 2 Stunden 20 würde ich jetzt mal so ansetzen. Mhm. Es geht nicht, und das ist der Kniff, um die 4 Jahre Trump. Also wir gucken uns nicht die 4 Jahre Trump an, sondern wir machen einen Zeitsprung. Wir machen einen Zeitsprung in 50, 60 Jahren in die Zukunft und schauen uns an, was ist von Trump geblieben. Und das ist eine ganze Menge. Wir haben einen Regisseur, Alfonso Cuarón, den habe ich genommen wegen Children of Men.
Ja.
Ich will ein bisschen eine Dystopie. Also es muss dreckig sein. Es ist eine düstere Landschaft. Trump, wie wir wissen, hat sich nicht so sehr ums Klima gekümmert. Auch Joe Biden konnte das jetzt in diesem fiktionalen Ding hier nicht rückgängig machen. Danach kam wieder ein Republikaner an die Macht, noch brutaler. Kam immer weiter in der Spirale. Wir hatten seitdem nur noch Republikaner. Demokraten waren eine Minderheit, auch in der Nation. Die Landschaft ist komplett düster, dreckig. Wir haben ganz, ganz viele Plansequenzen in dem Film. Und wir haben ein Amerika, das ultrakonservativ ist. Es geht in die Richtung Handmaid's Tale. Frauen haben weniger Rechte. Religion ist das Oberding. Die Hardcore-Christen haben die Macht sozusagen im Weißen Haus und unterdrücken jeden, der eben dieser Religion nicht übereinstimmt. Das sind andere, also ob es Juden sind oder Muslime, die haben da keine Rechte mehr. Frauen, ihre Rechte wurden beschnitten. Schwarze haben keine Rechte. Alle Minderheiten haben keine Rechte dort. Mhm. Und wir blicken auf eine junge Frau, die da drin aufgewachsen ist, die es gar nicht anders kennt. Die lebt da. Die ist halt auch aufgewachsen, ist durch ihre Eltern pro-Trump und hasst auch sozusagen jeden, der eben gegen Trump ist. Es gibt ganz viele Trump-Statuen. Die Familie hat sich dort drin gehalten. Die Kinder sind jetzt irgendwie auch mitten in der Macht. Und die junge Frau macht in den 2 Stunden 20 natürlich durch einen Zusammentreff mit einem Anti-Trump eine Wandlung durch, verliebt sich in ihn, wechselt schlussendlich die Seiten. Aber das Ende ist so, dass sie als Exempel geköpft wird. In Washington, vor der Lincoln-Statue. Und damit endet der Film. Ende.
Also hast du eine krasse Dystopie. Einen krassen Dystopien-Thriller.
Ich habe mal ein bisschen düsterer in die Zukunft geguckt und überlegt, was bleibt von Trump. Ich glaube nämlich nicht, dass wir jetzt hier mit einmal Fingerschnipsen, alles wird wieder gut. Und habe mir eine Welt gemalt, in der es Handmaid's Tale-mäßig die Welt am Arsch ist.
Sehr spannend, aber finde ich ein sehr spannendes Konzept. Weil es nicht so, man erwartet es nicht irgendwie, dass man so, es liegt halt nahe, irgendwie was zu seiner Präsidentschaftszeit zu machen, dann einfach mal so ein Gedankenspiel zu machen, was wäre, wenn sich die Abwärtsspirale einfach weiter dreht.
Ja.
Das finde ich eine coole Idee. Also ich gebe dir ein grünes Licht für die Produktion.
Kannst du das sagen? Warner Brothers? Bei mir. Ich könnte auch Lichttechniker sein.
Mach das oder nur ein Komparse.
Jo, ich will natürlich, ich will die. Und ich bin nur ein Komparse. Der darf auch früh sterben, ist mir egal, dabei sein.
Aber nicht so, in die Kamera gucken, ja, nee, ganz wichtig.
Du bist dran.
Ja, ich habe tatsächlich mein Konzept jetzt gerade, während ich dir zugehört habe, noch mal ein bisschen umgekickt.
Spontan.
Ich war nämlich am Anfang bei einem Film, habe mich jetzt aber gerade spontan dafür entschieden, dass das nicht reicht. Ich möchte gerne eine Miniserie machen, natürlich eine HBO-Produktion. Die so, sage ich mal, jede Folge ist so zwischen 1,5-2 Stunden lang. Genau, und es wird geht in Richtung ernstes Politikdrama, ernster Politthriller. Mhm. Und auf dem Regiestuhl sitzen zwei Menschen. Einmal David Fincher und Ava DuVernay. Ava DuVernay, die hat zum Beispiel When They See Us gemacht oder der 13., die Doku auf Netflix. Mhm. Und auf dem Sitz des Drehbuchautoren, beziehungsweise gibt es auch wieder zwei, einmal Aaron Sorkin und nochmal Ava DuVernay. Manche sagen jetzt vielleicht David Fincher, Aaron Sorkin, die haben doch schon mal zusammengearbeitet, das ist richtig. Die haben The Social Network zusammen gemacht. Genau, und ich möchte eine Geschichte erzählen, die Trumps Präsidentschaft aus mehreren Perspektiven umspannt. Also wir fangen praktisch an, mit seinem Wahlkampf und dem Wahlsieg, und dann geht das weiter über seine Amtszeit und dann schlussendlich zum zweiten Wahlkampf, der er dann verliert. Und wir erzählen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Einmal einer Bürgerin irgendwie in irgendeiner amerikanischen Kleinstadt. Haben wir einen US-Amerikaner, eine US-Amerikanerin mit Migrationshintergrund. Da bin ich noch nicht festgelegt, wer das, was für ein Migrationshintergrund genau. Dann eine demokratische Politikerin oder ein demokratischer Politiker und schlussendlich ein Stabsmitglied von Donald Trump. Also jetzt kein Hochgestellter, sondern vielleicht eher so jemand, der halt irgendwie so, was weiß ich, so die kleineren Arbeiten macht. Und aus diesen Perspektiven, aus diesen verschiedenen Perspektiven wird in dieser Miniserie untersucht, wie Trump und sein Handeln und seine Politik und einfach seine Präsenz die Gesellschaft in verschiedenen Ebenen beeinflusst und verändert hat. Und abschließend tut das, also wir haben ja 4 ProtagonistInnen sozusagen, und abschließend wird diese Miniserie dann eine 5. Folge, die dann vielleicht auch 2 Stunden lang ist.
Oh, ich liebe Miniserien.
Die dann nochmal irgendwie so einen Rundumschlag macht, die sich dann vielleicht wirklich nur auf das Ende, auf den letzten Wahlkampf beschränkt und dann schaut, okay, was ist passiert, und dann vielleicht einen kleinen Zukunftsausblick gibt, wie könnte es weitergehen. Und genau, dadurch, dass ich Ava DuVernay noch mit auf dem Regiestuhl und im Drehbuchraum habe sozusagen, hoffe ich mir dann halt jemanden zu haben, der irgendwie die sehr, sehr viel Wissen über Rassismus und das unfaire System in den USA hat. Und mit David Fincher und Aaron Sorkin einfach schon ein Team, das mit The Social Network bewiesen hat, dass sie sowas richtig gut umsetzen können. Also so ernste Dramen, die auch so sehr charaktergetrieben sind. Ava DuVernay hat das natürlich auch schon gemacht mit When They See Us. Genau, und das ist mein Film.
Hast du einen Titel?
Ich habe noch keinen.
Ich habe auch keinen Titel.
Kein Titel. Ich überlege gerade, ob mir auf die Schnelle einer einfällt. Ich glaube, ich nehme als Titel einfach The Land of the Free.
So. Das ist gut.
Genau. Oder vielleicht ist jede Episode ist ein Teil von der amerikanischen Hymne oder der Constitution oder sowas.
Würde ich mir tatsächlich anschauen. Finde ich super interessant, einfach diese unterschiedlichen Blickwinkel zu haben und wie die auf die Welt blicken, was so die unterschiedlichen Wahrnehmungen sind, weil ein Staatsmitglied bei Trump kann natürlich total pro Trump sein, oder der kann auch Gewissensbisse haben. Finde ich auch schon spannend hier, ein grauer Charakter, den liebe ich ja eh. Finde ich cool, und eine Miniserie finde ich immer geil, also... Im Kopf hatte ich mir so, die letzte Folge ist eigentlich nur der Wahltag, der 3. November, und wie die dann bibbern und zittern und alles, und dann kommen die ersten Ergebnisse und dann ist wieder so und dann geht's weiter und dann, ach herrlich, finde ich gut, finde ich geil, kaufe ich.
Sehr gut, Dankeschön.
Also das beide ist, gewonnen.
Ich fände es viel angenehmer, wenn wir da nicht so einen Konkurrenzdruck haben und uns das in einer Minute ausdenken müssen wie damals.
Das war auch komisch, und da mussten wir uns auch gegenseitig sagen, ob wir jetzt einen Punkt haben, und natürlich hat man meistens einen Punkt gegeben. Wenn man keinen Punkt gegeben hat, dann hat man beim nächsten Mal dem anderen auch keinen Punkt gegeben, und irgendwie war das immer so.
Das System hatte Fehler, das stimmt.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Auch unsere kleine Spielerei am Ende. Also mir hat es großen Spaß gemacht, einerseits das zu überlegen, aber auch das zu präsentieren. Pitch mal einen Film, ein Format von einem amerikanischen YouTube-Kanal, aber ist ein geiles Format.
Ja.
Jo, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, auch generell mit dem Überbegriff, Übergenre Politthriller. Schaut euch den Film an, schaut euch auch die Verlegerin an. Ich mach's auf jeden Fall. Und wenn ihr es angeschaut habt, lest ein bisschen was dazu und guckt,
informiert euch, sehr, sehr wichtig.
Was stimmt in dem Film, was wurde zugedichtet, und nimmt nicht alles für bare Münze, was natürlich euch da in dem Film vorgesetzt wird. Wie gesagt, es ist halt einfach immer noch Unterhaltung. Okay, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, und dann hören wir uns in 2 Wochen. Bis dann.
Tschüss.